zitiere meinen Neurologielehrer Professor Gerstenbrand, der hat gesagt, wer gesund ist, ist nur nicht neurologisch untersucht. Verstehen Sie also? Je mehr wir über den Menschen wissen, je mehr wir definieren, was gesund und krank ist, und je enger wir das setzen, sozusagen, das ist noch gesund und das ist schon krank, werden wir in dem System auf einmal keine Gesunden mehr haben.
Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und
Universitätsprofessor Dr. Christian Haring. Dr. Christian Haring ist medizinischer Geschäftsführer der Tirol Kliniken. Er ist Facharzt für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin. Darüber hinaus ist er geschäftsführender Obmann der Suchthilfe Tirol, des Vereins Suchthilfe Tirol. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Dr. Christian Haring. Ich grüße Sie.
Ich grüße Sie auch. Schönen Tag.
Was verstehen Sie unter Erfolg? Wann würden Sie sagen, sind Sie erfolgreich?
Man wird so ins Leben geworfen und nimmt sich bestimmte Dinge vor und man ist dann erfolgreich, wenn man einen Teil dieser Dinge, die man sich vorgenommen hat, auch umsetzen darf. Aber schon auch mit einer bestimmten Form von Demut und Bescheidenheit, weil man könnte sich enorm viele Dinge zum Ziel setzen, man wird viele Dinge nicht erreichen, man wird viele Dinge einfach hinter sich lassen müssen und trotzdem muss man dann schauen, wo man bestimmte Dinge gut umsetzen kann und ich könnte natürlich Ihnen viele, viele Dinge aufzählen, wo ich nicht besonders erfolgreich war, aber denke, die Dinge sind wichtig, wo man Erfolg hat und die man dann auch weiter entwickeln kann. Also Erfolg heißt schon auch demütig sein und auch sich bewusst sein, dass man natürlich viele Dinge nicht erreichen hat können und schon auch mit den Dingen, die man erreicht hat, einfach auch zufrieden zu sein.
Wie war das damals, als Sie in die Medizin eingestiegen sind? War da viel Demut vorhanden? Weil ich glaube, am Anfang ist die Lernkurve ja sehr hoch. Da kann man vielleicht sehr übermütig werden und sagen, okay, ich habe einen großen Erfahrungsschatz mittlerweile. Wie erging es Ihnen damals mit der Demut?
Also, der Beginn des Medizinstudiums, der ist schon sehr schwierig grundsätzlich, weil das Medizinstudium ist ein Studium, wo man enorm viel Wissen anhäufen muss. Es ist ein Studium, ich zitiere meinen Sohn, der kürzlich gesagt hat, das ist das einzige Studium, wo man wirklich lernen muss, wo man sich nicht in Seminaren und Workshops gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen weiterentwickelt. Na, in der Medizin, da muss man schon viel sich mit Büchern und Wissen und Vorlesungen und Reproduktion von Wissen auseinandersetzen. Ich erinnere mich noch, da war die Ursachen von Ödemen, das sind so Wasseransammlungen im Körper und es hat 10 Punkte gegeben. Ein Prüfling hat nur 9 gewusst und der Professor hat gefragt, wieso haben Sie das nicht gelernt? Also ich denke, so war die erste Konfrontation mit dem Thema Medizin und man könnte fast verzweifeln, weil man übersieht über das eigentlich, was man wirklich machen wollte, nicht? Mit Menschen arbeiten, Menschen in ihrer Not Hilfestellung zu geben und ich denke, dass das Studium heute ganz anders ist, wie es damals war, wo die Kolleginnen und Kollegen wirklich mehr am Krankenbett, mehr im Austausch mit den betroffenen Patienten und Patientinnen sind. Es hat zu meiner Zeit auch die medizinische Psychologie noch gar nicht gegeben. Ich kann mich erinnern, ich habe mir ein Buch über Psychosomatik gekauft. Die haben mich irgendwie gefühlt, wie wenn ich jetzt in die Esoterik abwandern würde. Heute ist die Psychosomatik ein ganz wichtiger Wissenszweig. Und so ist Studium schon ein Stück weit auch ernüchternd gewesen. Das waren auch die ersten Zeiten an der Klinik durchaus ernüchternd. Aber dann findet man seine Felder und seine Themen. Das war bei mir auch nachdem ich begonnen habe, meine Facharztausbildung zu machen, relativ früh auch das Thema der Suizidalität. Das hat sich ganz, ganz früh aufgemacht. Und dann kann man natürlich immer mehr und auch immer autonomer das suchen, was man gerne hätte. Und wenn man dann sich weiterentwickeln kann, dann ist das schon sehr positiv. Aber am Anfang ist das schon oft recht frustrierend.
Das kann ich mir vorstellen.
Ja.
Wie haben Sie damals diese Auswahl getroffen, sich zum Beispiel im Bereich Suizid weiterzuentwickeln oder sich auf diesen Bereich zu spezialisieren? Also kommt da das Thema zu Ihnen oder kommen Sie zum Thema?
Na, das Thema ist zu mir gekommen. Das war 1986, da hat Erwin Ringel, die wenigsten werden ihn noch kennen, aber er war ein ganz, ganz großer der Suizidforschung in Österreich, auch eigentlich weltweit. Und mein damaliger Lehrer und Stationsoberarzt war Professor Wilfried Biebel und der hat bei Ringel die Lehranalyse gemacht und hat gesagt, er würde gern am Geburtstag des Ringel jemanden zu dieser Tagung schicken, der sozusagen als Geschenk einen Vortrag dort hält. Und ich war sozusagen mit meinem Vortrag ein Geschenk von Wilfried Biebel an Erwin Ringel. Und das Thema war damals selbstschädigende Handlungen bei Jugendlichen. Und über diese ersten Kontaktaufnahmen habe ich dann relativ viele Menschen kennengelernt, damals in Wien, Gernot Zonneck und so weiter, der mich relativ früh in die europäische Expertenszene eingeführt hat. Ich war da ganz, ganz jung und bin schon nach Edinburgh gefahren und habe da mit europäischen Größen mich austauschen dürfen. Das war ein Riesenprivileg eigentlich und das hat mich dann einfach in dieses Thema mit hineingesogen und das hat mich dann wirklich die gesamte Berufswelt begleitet.
Gab es da einmal oder mehrere Augenblicke, wo Sie gesagt haben, das ist vielleicht doch nicht das richtige Thema? Weil es ist ja höchstwahrscheinlich sehr belastend.
Das war ja nur ein Thema. Ich habe nochmal das Thema gehabt, auch zum Beispiel die Verteilung von Psychopharmaka im Körper. Dann habe ich ein Thema gehabt von bestimmten Überträgersubstanzen im Gehirn, Calcitonin Gene-Related Peptide. Habe da relativ lang auch herumgeforscht. Dann habe ich natürlich das Thema der Abhängigkeitserkrankungen begleitet. Und das Thema Abhängigkeitserkrankungen ist immer ein Epiphänomen, so nenne ich es, also eine Begleiterscheinung von vielen anderen psychischen Erkrankungen. Also wenn man sich mit dem Thema Abhängigkeit beschäftigt, beschäftigt man sich mit dem Thema der Depressivität, der Traumatisierung, des Umgangs mit Trauma, des Umgangs mit psychischen Phänomenen, mit Schlaflosigkeit, mit allem. Also man ist da ganz, ganz tief drinnen in den Themen psychischer Störungen. Und was uns natürlich auch in der Psychiatrie immer interessiert, ist, wo und wie beginnt irgendwas, wann kommt dann eine bestimmte Person in ein stationäres Setting, also in ein Krankenhaus und bedarf der Hilfe und was muss sie tun, dass die Patienten wieder weggehen und möglichst keine Betten mehr brauchen. Und ich habe immer gesagt, also ich bin zwar als Primarleiter einer bettenführenden Struktur und meine Aufgabe müsste es eigentlich sein, wie eine Spinne in dem Primariat zu warten, bis dann die Patienten kommen und ich kann sie behandeln. Also eigentlich wäre in dem Fall eine Spinne, die möglichst ihr Netz niederreißen möchte und schauen, dass das gar nicht gebraucht wird. Und das ist das Spannende an der Psychiatrie, dass sie viel mit der Gesellschaft, viel mit den Menschen und aber auch mit der Unterstützung von Menschen mit psychischen Störungen und diese psychischen Störungen führen dann zur Abhängigkeit, zur Selbstschädigung und so hat man ein breites Feld der Betätigung.
Was war damals Ihr größtes Aha-Erlebnis?
Ich habe viele Aha-Erlebnisse, aber also ein Aha-Erlebnis, wenn man so ganz jung ins Arbeiten kommt, dann denkt man sich so, nächstes Jahr werde ich das erreicht haben, wir haben schon über Erfolg geredet und dann werde ich das. Es geht alles viel langsamer. Also ganz eine wichtige Erkenntnis ist Geduld. Wir haben jetzt einen psychosozialen Krisendienst, einen telefonischen, entwickelt. Der hat sich so aus der Corona-Sorgen-Hotline heraus letztendlich entwickelt. Und so einen psychosozialen Krisendienst, über den haben wir 20 Jahre geredet. Und jetzt haben wir ihn. Und dann sind diese 20 Jahre auch irgendwie nicht mehr besonders wichtig. Erfolg ist dann vielleicht oft Geduld und Beharrlichkeit. Weil wenn ich nicht gleich, jetzt habe ich gerade vorhin gesagt, es geht nicht alles so schnell, wie ich es gern hätte. Ich denke, wichtig ist die Beharrlichkeit. Und wenn man beharrlich an dem dranbleibt, dann hat es auch eine große Chance, sich zu entwickeln. Ich will jetzt nicht dann sagen, nur Geduld genug wird schon werden. Aber man muss schon an den Themen dranbleiben und dann entstehen Sachen, die dann überraschend sind. Und die haben dann auch sehr, sehr Freude.
Sie waren ja auch damals beim Landeskrankenhaus Hall tätig. Wie viel Beharrlichkeit war da gefragt? Und wie waren auch damals die Stationen, die Sie durchlaufen haben?
Ja, ich habe 1994 ein Primariat übernommen, das dort neu geschaffen wurde, so nach den Aspekten der Regionalität. Das heißt, ich war zuständig für die Versorgung der peripheren Bezirke. Das war Landeck, Ims, Treite, Lienz, Kufstein, Kitzbühel. Und habe dann eine Abteilung übernommen, die war geteilt in chronisch und akut, und wollte dann dieser Abteilung so eine Struktur geben. Und wir haben dann entwickelt einerseits einen Suchtbereich, die Drogenstation 1997, die Alkoholstation 1997, etwas später die Psychotherapiestation und die beiden Aufnahmestationen nach diesen regionalen Kriterien eben strukturiert. Und in der Psychiatrie spielt eine ganz wichtige Rolle sozusagen der biopsychosoziale Zugang. Das heißt, wir waren damals, wie ich 1994 angekommen bin, war das schon noch sehr behütend und hospitalisierend und viele Patienten schon ganz, ganz lange da und in Behandlung. Und es war einfach sozusagen eine Richtung in akuter Psychiatrie, das heißt so lange wie notwendig, aber so schnell wie möglich wieder hinaus. Und da hat es natürlich dann auch die entsprechenden ambulanten Strukturen gebraucht, die in vielen Bereichen der Psychiatrie schon in Entwicklung waren. Das war damals die Gesellschaft für psychische Hygiene und der psychosoziale Pflegedienst. Und was diese ambulanten Strukturen eben noch nicht ausreichend gegeben hat, das war im Suchtbereich. Und deshalb haben wir damals diese ambulanten Suchtvereine gegründet. Aber da war ganz, ganz viel möglich. Aber das waren auch viele, viele, viele Jahre. Nicht? Bis dann im Jahr 2010 die Fusionierung zwischen Bezirkskrankenhaus damals, das dem Gemeindeverband also gehört hat, und dem psychiatrischen Landeskrankenhaus zum Landeskrankenhaus Hall, das jetzt eines ist, das zweitgrößte Krankenhaus in Tirol, aber wahrscheinlich das größte Krankenhaus oder das Krankenhaus mit dem größten psychiatrischen Teil. So, also die Hälfte des Krankenhauses ist Psychiatrie, das ist so schon was Besonderes. Und das gemeinsam weiterzuentwickeln, ist schon immer noch viel Herausforderung.
Wie viel Eigenverantwortung tragen wir gegenüber psychischen Problemen eigentlich? Also wie viel, also ab wann übernimmt quasi die Opferrolle, dass man vielleicht die Eigenverantwortung abgibt und dann in ein psychiatrisches Problem reinrutscht?
Ich glaube, wir tragen immer auch Verantwortung für uns selber und sind dann aber oft auch selber uns hilflos ausgeliefert. Aber wir alle so irgendwie. Wir tragen natürlich auch Verantwortung für unsere körperliche Gesundheit und wir tragen auch Verantwortung für unsere psychische Gesundheit. Wenn ich das jetzt so auftrenne in körperlich und psychisch, ist das ganz, ganz künstlich. Nicht? Also letztendlich ist körperliche und psychische Lebenssituation sehr eng miteinander verwoben. Wir können nur gar nicht drüber sprechen irgendwie. Nicht? Wir reden immer über Körper oder über Seele. Aus meiner Sicht gibt es auch keine Psychopharmaka, weil es gibt kein Pharmakon, das an der Seele wirkt, sondern es wirkt letztendlich ja am Körper und nimmt diesen Körperanteil an der psychischen Situation zum Zielpunkt der Wirksamkeit. Also das heißt, wir tragen immer Verantwortung für uns, aber wir können oft die Verantwortung über uns nicht mehr tragen. Also wenn Sie einen schweren Autounfall haben und vielleicht jetzt starke Verletzungen haben und es kommt die Rettung und dann werden die nicht fragen, bitte, ist in Ordnung, wenn wir sie jetzt wiederbeleben, nicht? Sondern die werden einfach handeln, weil der Mensch in dem Moment keine Verantwortung mehr über sich hat. Und das kann auch im psychischen Bereich so sein. Nicht? Das wäre wirklich die Verantwortung, die sich selber vollkommen zurücklegt. Vielleicht Ausdruck dafür ist starke Fremdgefährdung oder Selbstgefährdung und die denkt, dann muss schon wer von außen die Verantwortung übernehmen. Das tun wir dann auch in der Psychiatrie mit Unterbringung und Aufnahme gegen den Willen der Menschen. Aber da muss man auch sagen, der Aufenthalt in einem geschlossenen Bereich einer Psychiatrie sind ungefähr 3,5 bis 4 Tage. Also es geht dann wirklich darum, möglichst schnell, aber auch schrittweise immer dem Menschen auch wieder die Verantwortung zurückgeben. Im Körperlichen kann das sein, muss ich ja gesagt, mit der Wiederbelebung macht das jetzt alles ich. Ne? Oder auch mit dem Psychischen, dass ich jetzt einmal die ganze Verantwortung über jemanden übernehme. Und dann geht es immer darum zu fragen, wie viel Verantwortung kann wer von sich übernehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich in dem Moment alle Verantwortung über mich übernehmen kann, nämlich 100%, nicht? Sondern das ist eine ja immer sozial verwoben und verknüpft. Und so tragen wir immer ein Stück weit Verantwortung für die anderen und für sich selber. Und jeder muss schauen, möglichst viel Verantwortung für sich selber tragen zu können.
Was ist der ausschlaggebende Punkt für psychiatrische Probleme, für psychische Probleme? Hängt das mit oder was ist auch der Grund, warum wir beispielsweise der Sucht verfallen? Warum gelingt es uns auch so schwer, die Sucht wieder loszulassen? Also ich habe mich mal sehr stark mit dem Thema Dopamin beschäftigt. Mhm. Und da heißt es ja, dass man ja grundsätzlich schon einmal 30 Tage abstinent sein sollte, damit man überhaupt den Unterschied merkt. Weil je länger man in der Abhängigkeit ist, desto mehr stumpft man ja ab. Und ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja das Problem bei Dopamin, wenn das Glückshormon ausgeschüttet wird, kommt es mit mehr Schmerz quasi wieder retour. Also je mehr Glück wir ausschütten im Sinne von Substanzen, die uns abhängig machen, desto mehr Schmerz, desto mehr psychisches Leid erfahren wir dann am Ende des Tages. Und da gibt es ja verschiedene Parameter, dass, ich glaube, Schokolade 50% mehr Dopamin ausschüttet von diesem Basiswert beispielsweise.
Deshalb esse ich so gern Schokolade wahrscheinlich. Dopamin ist natürlich das Hormon, das uns Geborgenheit und Sicherheitsgefühl und Belohnung gibt, Belohnungssystem. Und es ist ja nicht ganz leicht, immer sozusagen Belohnungsmomente um sich herum auszulösen, dass wir sagen, boah, das haben sie aber wirklich gut gemacht. Nicht? Oder das in der Partnerschaft oder wie auch immer. Und wenn es dann die Möglichkeit gibt, indem man, keine Ahnung, ich sehe jetzt da vor mir Gläser, ne, dass man sagt, okay, ich fülle dieses Glas und fühle mich relativ schnell oder Nikotin flutet enorm schnell an oder, keine Ahnung, intravenös applizierte Substanzen oder über die Nasenschleimhaut Kokain. Und ich kann da Gefühl, dass ich eigentlich immer über etwas, ich sage jetzt absichtlich nicht Leistung, ne? Aber es muss irgendwas sein, das dieses Wohlbefinden und diese Belohnung auslöst. Ich weiß auch nicht, ob Belohnung ein sehr schöner Begriff ist, aber wir nennen es Belohnungssystem. Und wenn man dann zu schnell auf diese kurzen Wege geht, ist das sehr verlockend. Ne? Also so auf die schnelle Belohnung zu bekommen, ist sehr verlockend. Jetzt könnte mir noch vorstellen, wir befinden uns auch in einer Krisensituation. Nicht? Also man hat eine Prüfung nicht geschafft, man hat finanzielle Nöte, eine Partnerschaft geht in Brüche, man verliert vielleicht durch Tod einen nahen Angehörigen. Genauso kann ja dort über diese Chemie trotzdem ein Gefühl der Belohnung auslösen. Nicht? Also, und jetzt bin ich erst in einer Krisensituation. Also wenn ich lerne, Krisen zu bewältigen über Biologie, über Chemie, dann ist das schon eine ganz, ganz verlockende Situation. Und diese Verlockung muss man widerstehen. Ein kurzes Beispiel. Wir haben mal einen Patienten gehabt, der hat Mitte 30 seine Partnerin verloren durch eine Tumorerkrankung und ist über das in eine Abhängigkeit von Beruhigungsmitteln gekommen. Nach 10 Jahren haben wir ihn sozusagen entwöhnt, dieser Beruhigungsmittel. Und der hat gesagt, das gibt's ja nicht. Jetzt 10 Jahre danach fange ich zu trauern an. Und jetzt denkt, das ist eine tolle Geschichte. Ne? Die kann mir 10 Jahre Trauer sparen über Beruhigungsmittel. Die schlechte Geschichte ist, ich kann es mir nicht sparen. Irgendwann kommt die. Und ich glaube, über diese Chemie, und das ist ja vielleicht das, was Sie in der Frage gemeint haben, es tut dann vielleicht noch mehr weh, wenn ich dann von dem Abstand nehmen muss, weil es kommt einfach das Problem auf mich zu. Und dadurch, dass ich sozusagen meine biologischen Systeme noch waschen muss, kommen sie noch stärker auf mich zu. Und ich denke, sich mit Substanzen, mit Verhaltensweisen vertraut zu machen, die ja sowas auslösen können, ist schon in Ordnung. Aber sie dürfen nicht mein Leben ersetzen anfangen. Dann habe ich Sucht. Wenn nur mehr das Leben gesteuert wird über Chemie, über Verhaltensweisen. Man kann ja da war eine Patientin, die war Eiskletterin und ich sage, ja, wie ist das Eisklettern? Ja, das ist so geil. Wenn ich oben ankomme, ist das wie ein Orgasmus. Nicht? Dann denke ich mir, ja, leider noch wie Kugelschiss mit dem Orgasmus, dann, wobei es nicht weiß, wie das ist, wie sich das anfühlt. Aber wir tun ganz, ganz viel, um bestimmte Gefühle in uns zu erzeugen. Und das kann Chemie sein, kann aber auch über bestimmte Verhaltensthemen laufen.
Ist das ein Vorbote von psychologischen Problemen, wenn man sich immer mehr einer Sucht verfällt?
Also ich würde jetzt nicht psychologisch sagen, sondern psychisch einfach. Also Problem. Und wenn man merkt, dass man sein Leben immer mehr steuert über externe Dinge oder über Verhaltensweisen, so, das kann alles kaufen sein oder was auch immer. Wenn ich, natürlich ist es nett, sich einmal was kaufen und natürlich ist es nett, auch einmal ein Glas Wein zu trinken. Ich denke, Alkohol ist die Droge unserer Gesellschaft. Sie wird da ritualisiert, eingesetzt und so weiter. Nur sie darf nicht im Leben die Rolle spielen, dass andere Dinge mir weggenommen werden, die mir ganz, ganz wichtig sind. Beziehungen, Aktivitäten, viele, viele Dinge, die einfach für mich wichtig sind. Und je mehr die ersetzt werden durch die Droge, was auch immer das ist, desto gefährlicher wird es.
Ich habe einmal gelesen, dass vor allem es ganz wichtig ist bei der positiven Verhaltensveränderung die radikale Ehrlichkeit. Mhm. Und ich habe gelesen, dass anstatt sich zu fragen, was ist richtig und was ist falsch in meinem Leben, sich die Frage zu stellen, was passiert, wenn ich dabei erwischt werde? Also habe ich ein Problem, wenn ich dabei erwischt werde und dass das die radikale Ehrlichkeit beflügelt. Würden Sie dem zustimmen?
Also wenn ich jemanden, der ein Alkoholproblem hat, der wird wahrscheinlich mit dem Thema der radikalen Ehrlichkeit nichts anfangen können, weil wenn Sie den fragen, ob er denn zu viel trinkt, und ich sage jetzt ganz radikal ehrlich, sagen Sie mir das bitte, dann wird er sagen, na, ich gehe auf meinem Stammtisch, die trinken alle mehr wie ich. Im Gegenteil, ich trinke am wenigsten. Ja, kann sein, dass der Unterschied ist, dass sie jeden Tag auf den Stammtisch gehen und die anderen leider einmal in der Woche. Naja, das weiß ich nicht. Also, das nennt man Abwehr, ne? Das wäre eigentlich die Probleme gut abwehren kann. Jetzt mit, wenn ich sage, wenn man die jetzt am Stammtisch erwischt, was passiert dann? Dann wird er sagen, Entschuldigung, da sitzen ja viele andere auch. Wo er sich vielleicht erwischt fühlen könnte, ist, wenn er in den Keller geht und unten im Keller trinkt. Verstehen Sie? Also, da sind wir aber schon ganz, ganz weit. Aber vielleicht funktioniert diese radikale Ehrlichkeit im Normalen irgendwie, wo ich sage, na, eigentlich mag ich das nicht, das ist mir peinlich. Aber wenn die Abwehr schon eingesetzt hat, dann wird diese radikale Ehrlichkeit, ich greife jetzt da diese Begrifflichkeit von Ihnen auf, wahrscheinlich nicht wirken. Verstehen Sie, was ich meine?
Ich verstehe es, ja. Wir waren jetzt sehr tief, oder beziehungsweise sind wir jetzt ein wenig in die Tiefe gegangen, und Sie haben ja mittlerweile auch eine Position inne als medizinischer Geschäftsführer der Tirol Kliniken, wo es ja nicht mehr um ein spezifisches Fach geht, sondern um die Breite im Endeffekt. Wie ist das zustande gekommen und wie bewahren Sie sich die Neugierde oder wie gehen Sie auch mit den Herausforderungen um, dass Sie sich auf einmal in mehreren Bereichen beschäftigen müssen oder dass in mehreren Bereichen Ihre Meinung und Ihre Expertise gefragt ist?
Also für jemanden, der sich sozusagen in ein Fach, und das sind ganz, ganz viele meiner Kollegen, also der Onkologe vertieft sich in die Onkologie, der Kardiologe vertieft sich in die Herzerkrankungen, so habe ich mich vertiefen dürfen in die psychiatrische Fragestellungen und bin dann auch gewechselt damals im Landeskrankenhaus Hallnow von der Rolle des Primars, wo man noch zusätzlich die Rolle des ärztlichen Direktors anvertraut wurde und wo ich natürlich bei den Körpermedizinern ein bisschen Zweifel ausgelöst habe und dann schon mir wirklich einarbeiten habe können und dürfen in die ganzen Themen eines somatisch-körperlich orientierten Krankenhauses. Also ich kann mich erinnern, ich bin OP-Management-Kurse gefahren, habe mir überlegt, wie die verschiedenen Berufsgruppen interagieren. In der Psychiatrie habe ich das gewusst, aber wie interagieren verschiedene Berufsgruppen im Bereich der Körpermedizin, wie interagieren die verschiedenen Fächer zueinander, wie wichtig ist die gute pathologische Befundung zum Beispiel oder wie gut kann die Labormedizin, und das sind alles Dinge, die waren extrem spannend. Und wie dann die Möglichkeit gesehen habe, mich für diese Stelle zu bewerben, und habe gedacht, das würde mich jetzt wirklich noch einmal tatsächlich herausfordern. Und habe mich dann auch beworben und habe das Glück gehabt, dass man sozusagen mir das auch zugetraut hat, diese Rolle zu übernehmen. Und jetzt sind wir in einer neuen Zeit angelangt. Also ich war im Jahr 2020 noch ärztlicher Direktor in Hall, wo die ganze Covid-Welle über uns hereingekommen ist. War ganz was Neues, dass man eigentlich tagelang das Krankenhaus nicht mehr verlassen hat in meiner Rolle als ärztlicher Direktor. Ich bin schon am Abend nach Hause gegangen, aber ich war Samstag, Sonntag, ich glaube, das war ein Monat, jeden Tag nur schauen, wie man das irgendwie macht und dann daherkommen und dann die Situation dieser weitergehenden Covid-Situation, dann die Situation der demografischen Entwicklung, dass wir eigentlich ganz wenig oder verhältnismäßig wenig Junge haben, die auf dem Arbeitsmarkt drängen, dann letztendlich Kriege, die sich entwickeln. Also wir sind in einer totalen Zeit der Transformation, oder die Thematik künstliche Intelligenz. Auf einmal muss man sich mit dem Thema künstliche Intelligenz auseinandersetzen. Da wird man dann schon sehr neugierig. Also ich habe jetzt gerade zu Hause ein Buch liegen über das Thema künstliche Intelligenz in der Medizin, 1000 Seiten. Das ist extrem spannend, nicht? Würde ich sagen. Also ich halte es für ein Privileg, dass ich noch lernen müssen darf. So, also ich würde es wirklich so bezeichnen. Ich war nicht geprüft über diese Dinge. Das ist vielleicht auch das Schöne an der Sache. Und diese Dinge zusammenzuführen mit den verschiedenen Kollegen über die Situation auf der personellen Ebene, wie organisieren wir, dass man einfach auch nur Leistungen erbringen kann, so wie sie erwartet werden, wie geht man mit der stetigen Kritik um eigentlich auch. Nicht? Also das Gesundheitssystem kriegt ja wahnsinnig viel Kritik, nicht? Warum wir an das nicht gedacht hätten oder an jenes nicht gedacht hätten. Und tagtäglich eigentlich nichts anderes zu tun, als wie zu versuchen, mit diesen Dingen umzugehen. Und trotzdem kommt da und die Kritik, da fühlt man sich ja fast schon wie ein Politiker. Vielleicht ist deshalb so spannend. Aber es ist extrem spannend und herausfordernd und man darf noch ganz, ganz viel lernen.
In welchem Bereich benötigen Sie derzeit die größte Geduld? Weil Sie haben ja vorhin die Geduld angesprochen und haben gesagt, dass die telefonische Betreuung 20 Jahre gedauert hat.
Ja.
Und welchen Bereich gibt es derzeit, der auf Ihrem Tisch liegt und wo Sie sagen, okay, der benötigt definitiv am meisten Geduld?
Das ist Thema Kommunikation vielleicht tatsächlich, weil ich bin der Meinung, dass man dann Dinge kommunizieren soll, wenn sie kommunizierbar sind und wenn die Kommunikation da wichtig und bedeutsam ist irgendwie. Und wenn man jetzt gerade dabei ist, irgendein Thema zu bearbeiten und vielleicht sagen, ja, und da müssen wir uns noch einigen. Und wenn wir uns dann geeinigt haben, dann fassen wir das in Form eines Papiers zusammen. Und da können dann alle Verhandlungsparteien gut damit leben. Und das ist 3 Wochen vorher in den Medien, noch brauche ich da ein wenig Geduld. Weil wenn das dann 3 Wochen vorher in den Medien ist, dann also ein X-Mitarbeiter, die von diesen Verhandlungen noch gar nichts wissen, verunsichert. Und also ganz, ganz häufiges Thema Kommunikation. Wenn Leiterinnen von großen Berufsorganisationen im Gesundheitssystem nach außen gehen und sagen, wie schrecklich es ist, im Krankenhaus zu arbeiten, und die dann Mitarbeiter fürs Krankenhaus finden soll, die da arbeiten möchten, dann braucht es viel Geduld. Weil wir haben viele, viele Dinge, die wir lösen müssen. Häufig muss man Probleme lösen. Dazu sind wir ja auch da. Nicht? Also wenn es eine Zeit gibt, wo man nicht auch stetig Probleme lösen hätte müssen. Aber wenn man dauernd nur darüber kommuniziert, wie negativ und schlecht die Dinge sind, dann frage ich mich, wie man junge Menschen dazu motivieren können, zu sagen, ja, und ich halte das Gesundheitssystem für einen interessanten Bereich und da möchte ich arbeiten.
Denken Sie, dass die Kommunikation bzw. die Attraktivität des Berufsbildes sich erhöht durch die künstliche Intelligenz?
Verändert.
Mhm.
Also, ich glaube, erstens, das Wort künstliche Intelligenz taucht jetzt neu am Himmel auf. In Wirklichkeit begleitet es uns schon die längste Zeit. Also nur, jetzt reden wir mehr über diese Dinge, also wir als etwas schon in die reifen Jahre geratenen, vielleicht ist das für Sie schon länger kommuniziert. Aber wir haben natürlich die Möglichkeit, dadurch, dass in einem System wie dem unseren enorm viel Informationen gespeichert werden, also ich weiß nicht, wie viel mehr auch schon von Ihnen Blutwerte da irgendwo im System gespeichert haben und von vielen tausend anderen auch und, unter bestimmten Bedingungen und in bestimmten Situationen und wenn man dann all diese Informationen zum Sprechen bringen könnte und dadurch Wissen generieren, ich sage jetzt, heute haben wir eine Datenbank für unsere Patienten, die mit einem Diabetes behandelt werden. Wir haben eine Datenbank bei der Suchthilfe. Es gibt eine Datenbank für die Kardiologie und die kommunizieren nicht miteinander. Vielleicht komme ich irgendwann einmal drauf, welchen Zusammenhang der Diabetes, das wissen wir eh schon, bringst du nur als Beispiel, mit der kardialen Situation hat und dass man einfach sagt, ja, wenn das und jenes der Fall ist, dann werde ich vielleicht drauf aufpassen müssen, das und so weiter. Wir werden mehr Wissen bekommen. Und bei allen Dingen, wo wir mit Bildern arbeiten, werden einfach diese künstlichen, intelligenten Systeme uns einfach auch helfen, Diagnosen zu stellen. Wenn wir halt ein MRT machen, dann machen wir so viele Schichten. Da kann sich der Radiologe gar nicht mehr jedes Bild anschauen. Aber das System kann ihm die Bilder herausholen, die er anschauen sollte, die ganz wichtig sein. Und ich glaube, wir werden immer die Expertise brauchen, die sozusagen die Plausibilität dessen prüft, was uns da angeboten wird. Aber wir werden schneller sein können und wir werden besser behandeln können und wir können vielleicht auch viele Patienten zu Hause behandeln und müssen sie nicht jedes Mal ins Krankenhaus bringen und können punktgenauer unsere Leistungen dort zur Verfügung stellen, wo sie von den Menschen gebraucht wird. Da gibt es den Begriff des Best Point of Service. Wo ist der beste Ort, eine Behandlung zu machen? Und ich muss den Patienten von Kufstein nach Innsbruck fahren lassen, nur um ein Blutbild zu machen bei der Kontrolle vielleicht eines Krebsstadiums, jetzt ganz reduziert und vereinfacht formulieren zu können.
Wie, denken Sie, schafft man es, das Berufsbild attraktiver zu gestalten, dass wieder mehr Menschen in die Medizin gehen oder in das Gesundheitssystem gehen zum Arbeiten?
Das ist jetzt schwierig, nicht? Weil also ich kann das jetzt nur aus meinem Blickwinkel machen, nicht? Weil mich natürlich der Mensch interessiert, nicht? Und der Mensch in seinen Zeiten, wo er einfach gesundheitliche Probleme hat oder gesundheitliche Nöte hat, ihn in dieser Zeit unterstützen zu können und ihm vielleicht da zu helfen, gesünder zu werden, das ist schon eine wunderschöne Aufgabe. Weil jedem Menschen ist seine Gesundheit ganz, ganz wichtig und jeder sagt, wichtig, Hauptsache gesund. Ne? Und ich kann den Menschen bei diesem Jahr Hauptsache gesund irgendwie unterstützen und helfen. Und wir tun das mit ganz, ganz unterschiedlichen Qualifikationen. Nicht? Also da gibt es Pflegepersonal, Psychologen, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, IT, ich habe immer noch keinen Arzt, ganz bewusst, also die Informationstechnologie bis hin also zur Organisation aller dieser Dinge. Ne? Also wenn ich jetzt von mir als Arzt sprich, es muss mir klar sein, dass so viele Dinge organisiert sein müssen, bis ich wirklich dann zum Arbeiten komme und dass all diese Dinge eng ineinander greifen, dass wahrscheinlich ist Krankenhaus schon ein extrem interessantes Unternehmen. Also wenn Sie unten reingegangen sind, glaube ich, haben Sie gesehen, glaube ich, 170 Berufsgruppen, die da arbeiten. Da gibt es vom Lifttechniker über Maler und Anstreicher und Küche. Nicht? Also wir haben am Standort 1600 Patienten und 4000 Mitarbeiter. Ich bin jetzt nicht genau im Bilde, wie viel Essen wir am Tag machen. Und das ist alles ganz, ganz rund läuft und ganz selbstverständlich. Nicht? Und das ist schon eine Meisterleistung.
Eine Frage, die mich interessiert, werden wir eigentlich immer kränker? Erhöht sich das Gesundheitslevel bei uns oder verschlechtert sich das Gesundheitslevel? Sie haben zum Beispiel Diabetes angesprochen. Also haben wir derzeit einen Status, wo wir gesünder leben oder wo es einfach mehr Krankheiten gibt mittlerweile oder Krankheitsfälle?
Das ist ja eine philosophische Frage. Weil ich zitiere meinen Neurologielehrer Professor Gerstenbrandt, der hat gesagt, Wer gesund ist, ist nur nicht neurologisch untersucht. Verstehen Sie also? Je mehr wir über den Menschen wissen, je mehr wir definieren, was gesund und krank ist, und je enger wir das setzen, sozusagen, das ist noch gesund und das ist schon krank, werden wir in dem System auf einmal keine Gesunden mehr haben. Weil wir haben alle, für alle irgendein Wort gefunden, der nicht normal ist. Und wenn es nur die zu große Schuhnummer ist. Sie wissen jetzt, was ich meine mit philosophisch, was ist gesund, was ist krank. Ich denke, die Weltgesundheitsorganisation so körperlich, seelisch, soziales Wohlbefinden wird das, ich halte das schon für überzogen, wer fühlt sich zu einem Zeitpunkt zu all diesen Dingen. Aber ich glaube schon, wir schauen so in der Zwischenzeit schon auf ganz, ganz viele Dinge. Also ich weiß nicht, vor einigen Jahren hat man uns sagen können, na, ich habe nicht gewusst, dass er auch ungesund ist. Oder vielleicht seien Sie da zu jung. Da denke ich mir, entschuldige, wenn du so eine Wolken inhalierst, weißt du, doch die Idee gehabt haben, dass das nicht gesund sein kann. Nein, Philipp Morris war so böse und hat das nicht gesagt, dass er auch nur ungesund ist. Also wir haben immer mehr Bewusstsein dafür oder darüber, was uns alles schaden könnte. Was man essen darf, was man trinken darf, wie viel man trinken darf, wie viel man essen darf, dass man natürlich nicht rauchen darf und dass man, keine Ahnung, alle möglichen Stoffe nicht mehr verträgt, Unverträglichkeiten und so weiter. Also wir schauen schon auf ganz, ganz viele Dinge. Eigentlich müssten wir gesünder werden. Eigentlich müssten wir auch ein bisschen älter werden. Und ich glaube nicht, dass wir heute kränker sind wie früher. Ich glaube, wir schauen mehr auf unsere Gesundheit denn je.
Wir nähern uns dem Ende. Ich habe noch drei Fragen an Sie.
Okay.
Wer war Ihr größter... Oder wer oder was war Ihre größte Inspirationsquelle?
Das war schon also vieles rund um die Psychotherapieausbildung. Also dass sich in sich als Mensch und da gibt's ganz, ganz viel noch, ne? Das für mich ist die Familie ganz, ganz wichtig und die Welten, in denen wir leben und die Welt, in der ich lebe und meine Familie lebt und so weiter. Und da habe ich die Soziologie war mir immer wichtig, der Mensch in der Gesellschaft. Und das hat mich am meisten inspiriert. Ich habe meine Psychotherapieausbildung ist Alfred Adler, Individualpsychologie. Und das klingt so individuell, aber Individualpsychologie hat immer das Individuum im Umfeld gesehen. Und das war schon für mich ganz wichtig, immer den Mensch und seine jeweilige Wirklichkeit in dem System, in dem man sich gerade befindet, das wahrnehmen zu wollen und auf diese Art und Weise die Welt versuchen zu verstehen.
Wir haben im heutigen Gespräch auch über Erfolg und Geduld gesprochen. Wenn Sie in 10 Jahren die Zeitung aufschlagen, welche Schlagzeile erhoffen Sie sich?
Ich hoffe, ich schlage sie noch auf.
Ja. Das wär, wir gehen davon aus.
Wäre schon einmal ein Erfolg. Naja, ich bin 70 und das ist schon was Besonderes, dass nicht jeder Tag als selbstverständlich erscheint. Also ich denke, das ist ein Alter, wo man denkt, das kann jederzeit vorbei sein. Einfach mit dem lebt man. Aber sollte ich in absehbarer Zeit die Zeitung aufschlagen? Und was war genau die Frage? Helfen Sie mir nochmal was dann?
Welche Schlagzeile Sie sich in 10 Jahren erhoffen?
Also mir war jede Schlagzeile, wo das Wort Frieden vorkommt, ganz, ganz wichtig.
Was müssen wir dafür tun?
Vielleicht genau das, was ich als Satz vorher gesagt habe. Die Menschen, die mich umgeben und die Welt, die mich umgibt, versuchen zu verstehen und irgendwie irgendwie eine Idee zu entwickeln, warum lebt mein Gegenüber so oder warum denkt es so. irgendwie das sich gegenseitig nicht verstehen wollen und es geht schon auch ganz, ganz häufig um persönlichen Profit und immer mehr vom Gleichen und so weiter. Und ich glaube, das wird sich nicht ausgehen.
Die letzte Frage, die Abschlussfrage. Es ist immer dieselbe Frage. Was möchten Sie noch sagen?
Vielen Dank für dieses Gespräch, weil das war jetzt überraschend, kann ich nicht sagen, aber es war einfach eine angenehme Zeit, diese, ich weiß gar nicht, halbe Stunde, die wir jetzt da miteinander verbracht haben und uns ausgetauscht haben. Und vielleicht einfach die Botschaft an jeden, versucht dein Gegenüber einfach auch dann zu verstehen, wenn es dir schwerfällt. Weil oft gibt es für Dinge Erklärungen, wo man ein bisschen weiter und offener denkt.
Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich habe auch das Gespräch sehr genossen. Ich möchte noch ergänzen, bevor ich hergekommen bin in die Tirol-Kliniken, habe ich noch ein Buch zur Hand genommen und genau da ist das auch enthalten gewesen, dass man das Gegenüber, dass man sich einfach in die andere Rolle versetzen muss und dass man nie mit allem 100% d'accord sein kann. Und Ellen Watts hat ja auch einmal gesagt, das ist auch ein philosophischer Ansatz, aber im Endeffekt sind wir zwei Münzen, beziehungsweise eine Münze und es gibt bei jeder Münze zwei Seiten, aber wir sind alle eins.
Ja.
Und das sollte man vielleicht einfach einmal mitnehmen als Gedankenanstoß. Es waren viele tolle Inhalte dabei. Ich bedanke mich herzlichst für Ihre Zeit, Herr Haring, und Ihnen weiterhin alles Gute. Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank. Ihnen auch.
Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.